Der zweite Satz, Allegretto aus der Sinfonie Nummer 5 von Dmitri Schostakowitsch. Es spielte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Dmitri Kitajenko. Schostakowitsch, der war ein musikalischer Schmuggler. Er hatte ja in der Sowjetunion gefälligst den Sozialismus zu bejubeln. Man hört aber seiner Musik an, dass ihm beim Jubeln ständig Zweifel beschlichen. Trotz gelegentlichem Ärger mit dem Genossen Machthabern gelang es ihm virtuos auf diesem Grat zwischen Jubel und Kritik zu balancieren. Die Regimekritik, die hat er wie geheime Botschaften in die Musik geschmuggelt. Zum Beispiel auch hier in der 5. Sinfonie, die zur Zeit des stalinistischen Terrors entstand. Da weiß man am Schluss nicht ganz genau, ob der Marsch triumphal vorwärts in eine bessere Zukunft treibt oder doch in den Gulag. Nicht nur in der Musik. Auch im Film werden Botschaften geschmuggelt. Ursula von Keitz kann sie sichtbar machen. Sie ist Professorin für Filmforschung an der Filmuniversität Babelsberg. Guten Morgen, Frau von Keitz.
Hallo, guten Morgen.
Beim Schmuggeln im Film fällt mir zuerst Alfred Hitchcock ein, der sich ja selbst immer reingeschmuggelt hat und als Nebenfigur meist dann so von hinten gefilmt irgendwie im Bild auftaucht. Warum eigentlich?
Ich habe das eigentlich immer so gesehen als so eine kleine Signatur. Also klar, wir haben natürlich in den Credits die Angaben directed by oder eben auch written oder produced, das kennen wir alles. Aber ich denke, es hat nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn ein Regisseur, wie in diesem Fall Hitchcock, Teil seiner dargestellten Welt ist und auch wenn er nur mal hinten im Hintergrund aufblitzt oder, was wir auch kennen von Hitchcock, einfach mal kurz die Straße passiert. Im Übrigen hat das auch Peter Jackson gemacht im zweiten Teil vom Hobbit in The Desolation of Smaug. In den allerersten Einstellungen, da sieht man ihn so von links ins Bild kommen und an einer Möhre beißen und dann ist er auch gleich wieder weg.
Das ist also jetzt auch gerade mit dem Möhrebeißen auch so ein bisschen ein versteckter Scherz für Kennerinnen und Kenner, oder?
Ja, also ich denke schon, dass man ihn ganz gut erkennt, wenn man will. Er wendet sich damit auch direkt an die Zuschauer, guckt in die Kamera, bevor er genussvoll in die Möhre reinbeißt.
Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, Dinge in Filme hineinzuschmuggeln, nicht nur Personen oder Regisseure in dem Fall. Was sind denn ansonsten die Gründe dafür, warum man in Filmen Botschaften versteckt, die nicht so offensichtlich sind?
Ja, ich denke, wir dürfen ja nicht vergessen, Sie hatten vorhin Zensur genannt, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Kontrollinstanzen, das können staatliche sein, das kann aber auch natürlich in Diktaturen zum Beispiel oder in totalitären Systemen schon sehr, sehr früh einsetzen, dass meinetwegen politische Akteure auch Einfluss nehmen auf Drehbücher und so weiter. Und ich habe einen schönen Fall noch aus der späten Weimarer Republik, das ist Dudow und Brechts Coole Wampe. Da ist es so, das steht auch unter einem starken Zensurrahmen, wenn man so will, dieser Film. Und was ich interessant finde, ist, wie die beiden Regisseure durchaus auch vordergründige Motive, quasi wie so einen lockenden Knochen, den Zensoren hingeworfen haben, um eben dann ihre eigentlichen Botschaften, auch wenn diese vordergründigen Motive dann, wie es der Fall tatsächlich war, rausgeschnitten werden mussten für die Kinoversion, um aber dann doch die Integrität der Ideen auf der Ebene, meinetwegen der Solidarität der kommunistischen Jugend, die da vorkommt und so weiter, zu retten. Ja, das sind drei Beispiele, die einfach flöten gegangen sind, die auch in der restaurierten Fassung nicht wiedergekommen sind.
Die sind rausgeschnitten,
ja,
oder?
Die blieben rausgeschnitten, unter anderem, das kann ich kurz erwähnen, gab es da eine Nacktbadeszene, sehr, sehr harmlos aus heutiger Sicht, aber im Hintergrund war ein Kirchturm und die haben nun leider Gottes an einem Sonntag gebadet, die jungen Leute, das musste raus. Und was auch wichtig ist, es gibt eine Krisensituation der weiblichen Hauptfigur, der Annie, die schwanger geworden ist und die in einem Schwangerschaftskonflikt ist. Und die hat ein wichtiges Gespräch mit ihrem Partner, gespielt von Ernst Busch. Und die reden drüber über die Bedingungen einer Abtreibung. Was heißt das, wenn die Frauen nicht in die Kliniken gehen können? Und dann sagt sie, ja, das ist mir zu teuer auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da ist es mir zu dreckig. Und das wurde rausgeschnitten, dieses Stück. Es bleibt übrig, meine Gesundheit will ich mir nicht ruinieren. So. Und am Schluss gibt es auch noch mal eine rausgeschnittene, kurze Episode. Das ist ihre Freundin Gerda, die sagt, wir haben ihr etwas Geld gegeben und jetzt ist die Sache erledigt.
Mhm. Aber das sind ja Dinge, die hineingeschmuggelt wurden, so offensichtlich, dass die Zensur sie finden musste. Was sind denn dann noch die Botschaften, die durch diese quasi geschützt werden sollten, dass sie nur die offensichtlichen rausschneiden und das andere drin lassen?
Ich würde mal unterstellen, ja, das war so. Ich denke, dass es wichtig war, dass es eine weitergehende Botschaft gibt, die sehr viel mehr ausgreift aufs Kollektive, auf die Solidarität und den friedlichen Wettbewerb unter den jungen Kommunistinnen und Kommunisten. Das ja bis zum Schluss in der berühmten U-Bahn-Szene, der S-Bahn-Szene dann, wenn sie wieder in die Stadt zurückfahren, heißt, wem gehört die Welt, die, denen sie nicht gefällt. Also das ist geblieben. Was wir für den Stummfilm zum Beispiel ganz gut noch, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, beobachten können, ist, dass tatsächlich die Sensibilität für Sprache bei den Zensoren erheblich größer war. Das sind ja auch vielfach Juristen. Aber die Sensibilität für komplexe Bildkonstruktionen, die ihre eigenen Aussagen dann sozusagen schmuggeln können, die ich aber eigentlich nicht greifen kann, sie arbeiten mit Ambivalenzen, das geht ihnen zuallermeist durch die Lappen, weil sie das nicht greifen können.
Okay, Sie nehmen die kritischen Szenen raus, in denen jemand was sagt, aber wenn durch die Bilder Kritik geübt wird, dann merken Sie das nicht gleich. Haben Sie ein Beispiel?
Also Sie tun sich sehr viel schwerer. Ich denke, wenn man es rekursiv mal umdreht und sagt, wenn da jetzt ein blankes Frauenbein auftritt, also so ein typisches erotisches Motiv, das sehen Sie natürlich sofort und da sagen Sie, nee, das geht nicht, das schneidet man raus. Aber andere Dinge bleiben, die für die Botschaft sozusagen relevant sind, die bleiben durchaus drin. Das, denke ich, kann man sehr pauschal sagen.
Und wenn man das nackte Bein nicht zeigen darf, weil es rausgeschnitten wird, dann müssen sich Regisseurinnen und Regisseure andere Mittel suchen, um über Erotik zu sprechen. Mhm. Und die finden dann auch andere Bilder dafür, die nicht zu erkennen sind?
Sie finden Bilder, indem sie zum Beispiel über Blicke gehen, über Montage gehen und mehr zu vertrauen eigentlich auf die Zuschauerwirkung, das heißt auf das, was beim Zuschauer tatsächlich ankommt. Zum Beispiel mit Leerstellen zu arbeiten, das ist die bekannteste und beliebteste Methode und ich kann die auffüllen mit meiner Fantasie. Und das ist sicherlich das wirksamste Mittel, Botschaften einzuschmuggeln oder auch zu, ich würde gerne das Wort unterschieben auch noch benutzen in dem Zusammenhang, die nicht greifbar sind.
Die man eher fühlt.
Genau.
Aber alle im Grunde, die im Publikum sitzen, wissen, das richtet sich jetzt gegen diese Praxis zum Beispiel in unserem Land.
Hm. Ja, und da ist Film auch tatsächlich anders als Theater, weil Theater kann natürlich mit Mauerschau arbeiten und ähnlichen Techniken. Aber beim Film sagt natürlich ein Schnitt fast alles, ja. Hm. Und wie wenn man in einem Satz drei Pünktchen macht, ne? Und das ist die Leerstelle, die berühmte. Und die ist, je nachdem, wie ich sie baue auch, wie breit ich sie sein lasse, umso deutlicher sozusagen in die Fantasie des Zuschauers gegeben.
Jetzt ist das Schmuggeln im Falle von Zensur, wo man wirklich auch vorsichtig sein muss und irgendwie ja auch eine Aussage treffen will und die muss man dann halt irgendwie verstecken. Wenn wir heute aber laut unserem Grundgesetz findet Zensur ja nicht statt, in die Filme gucken, dann ist das eher heute so eine Art artifizielle Spielerei geworden. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in den Matrix-Filmen auf den Kennzeichen der Autos, die da durch die Gegend fahren, Bibelstellen sind. Das weiß kein Mensch, außer welche, die sich dafür sehr interessieren. Ja. Und die müssen dann noch in der Bibel nachgucken, was es bedeutet. Aber es ist quasi ein Subtext im Film. Aus Spaß?
Absolut. Ist eine Frage natürlich immer des kulturellen Wissens, was wir als solches erkennen. Auch das Werk zum Beispiel von Stanley Kubrick ist ja voll auch von Zeichen, von Schriftzeichen, Leuchtreklamen und so weiter, die alle Aussagen treffen, die rausführen sozusagen aus der Szene oder eben wie in diesem Fall ein Autokennzeichen mit Bibelspruch. Also man nimmt das wahr oder eben nicht und man kann damit sozusagen eine Bedeutung verbinden oder eben nicht. Das ist extrem abhängig vom kulturellen Wissen.
Aber im Film, in dem alles offensichtlich wäre, der wäre sowieso langweilig, oder?
Ja, den gibt's eh nicht. Wir haben ja immer noch, Gott sei Dank, den Kader. Die Bildbegrenzung, ja, die Art und Weise, wie eine Person oder eine Handlung aufgenommen ist, ein Gebäude, was immer, solche Verrätselungsformen. Und der Rest drumherum, den denken wir uns sowieso immer dazu.
Ja. Unter der Hand schmuggeln heißt heute die Matinee in SWR 2. Ursula von Keitz, Filmwissenschaftlerin der Filmuniversität Babelsberg, hat uns jetzt gerade erklärt, dass im Film eigentlich das meiste unter der Hand oder nicht sichtbar ist. Vielen Dank, Frau von Keitz.
Danke auch.